Deutschlandfunk Kultur heute.
Das Kölner Wallraf-Richartz-Museum zeigt anlässlich des 350. Todestages des Barockmalers Rembrandt die Ausstellung Inside Rembrandt. Rembrandt, der ist berühmt für Porträts und Historienbilder, die wie aus dem Dunklen nichts kommen und seitlich stark erleuchtet sind. Rembrandt war als Wunderkind in seiner Geburtsstadt Leyen bekannt dafür, dass man eine gute Meisterlehre bei ihm machen konnte. Dass er später in Amsterdam eine florierende Akademie besaß, war nur die Konsequenz, die Fortsetzung dessen, was er in Leiden begründet hatte. Ich habe mit Anja Sefcik, der Kuratorin der Ausstellung, in unserer Reihe über UNRAS darüber gesprochen. Rembrandt hat also weiterentwickelt, was schon Rubens begonnen hatte, die große Werkstatt, Reproduktion der eigenen Werke in Kupferstichen, auch den eigenen Namen zu verbreiten. Er macht sich unabhängig von Patronage und Auftragskunst. Er bildet einen geschäftstüchtigen Künstlertypus heraus, einen umtriebigen Akademiebetrieb. Mit dem Wechsel von Leiden nach Amsterdam beginnt seine Unrast, seine Geschäftigkeit. Ist er ein moderner Kunstunternehmer?
Er ist gewiss Unternehmer gewesen, denn man muss immer dazu denken, Rembrandt wollte seine Werke verkaufen. Also er war nicht, wie vielleicht manchmal im 19. Jahrhundert der Mythos geht, der arme, unverstandene Künstler, der zu Hause in der Werkstatt sitzt und vor sich still vor sich hinarbeitet. Also er war Unternehmer in dem Sinn, dass er natürlich nach Kunden für seine Werke gesucht hat und hier auch natürlich in dieser boomenden, in dieser kosmopolitischen Stadt Amsterdam ja auch am Puls der Zeit saß. Dort war das Geld, denn natürlich war der Ankauf von Ölgemälden eine teure Angelegenheit. Gerade die ganzfigurigen, lebensgroßen Porträts, die Rembrandt dann plötzlich in Amsterdam macht. Er hat in Leiden kein einziges, soweit wir wissen, Auftragsporträt geschaffen.
Das auch ist doch interessant. Das heißt, dass durch die Unrast, durch die Bewegung, durch die Veränderung nicht nur eine örtliche oder eine strukturelle, sondern auch Bild kompositorisch-inhaltliche Veränderung stattfindet.
Ja, in der Tat. Dort traf er eben auf diese potente Klientel und er konnte aufbauen auf den Errungenschaften, die er sich in der Leidener Zeit im kleinen Format entwickelt hat. Das sind nicht die steifen Posen, sondern es ist die Bewegung. Man sieht auch an den Porträts ein Vorher-Nachher, eine Dame, die fast aufspringt, um uns als Besucher, als Betrachter zu begrüßen. Und das hat er sicherlich in Leiden schon angelegt, sozusagen. Vielleicht auch noch manchmal nicht so den Mut gehabt, in die Größe zu gehen, aber dann in diesem blühenden Umfeld schafft er es und er schafft es eben auch, sich von seinen Mitkonkurrenten zu unterscheiden, denn natürlich dieser Kunstmarkt war auch Konkurrenz und Konkurrenz, das kann man für die Niederlande, glaube ich, im goldenen Zeitalter uneingeschränkt sagen, belebt das Geschäft.
Es gibt Stiche, Radierungen, wenn ich es richtig weiß, auf denen sieht man auch, wie er gearbeitet hat, das heißt, er hat richtig auch Gruppenunterricht abgehalten.
Er hat später in der Amsterdamer Zeit in seinem Haus, dem heutigen Museum noch, Het Rembrandthuis, hatte er regelrechte Arbeitskojen für seine Schüler. Es ist auch immer ganz schwierig zu definieren, Schüler, Mitarbeiter, Assistent. Seine Schüler hatten schon früh auch eine gewisse Selbstständigkeit, schufen Werke, die Rembrandt dann unter seinem Namen auch verkaufte. Aber das Studium, der Unterricht, den Sie ansprechen, ja, den kann man wunderbar nachvollziehen anhand von Schüler Aktzeichnungen, da posierte ein Modell in der Mitte, die Schüler mit Rembrandt saßen im Halbkreis herum und man kann richtig die verschiedenen sozusagen Winkel der Betrachtung nachvollziehen und man kann nachvollziehen, wie Rembrandt auch dann zum Beispiel den Schülern beibringt, eine solche Aktstudie in ein Historiengemälde sozusagen umzuwandeln.
Würden Sie zustimmen, wenn man sagt, der neu entstehende Kunstmarkt, der damit zusammenhängende neu entstehende Künstlertypus, die neue Nachfrage, führt zu einer Geschäftigkeit, zu einer Betriebsamkeit, zu einem Austausch, zu einem Verkehr, der kunstgeschichtlich betrachtet fruchtbar war.
Auf jeden Fall. Also wenn wir sehen schon die Zahlen der geschaffenen Meisterwerke in diesem 17. Jahrhundert.
Man hat früher gesagt 700, das stimmt aber gar nicht. Ne?
Ja, es ist ganz schwer zu schätzen, aber wenn man sich die Inventare anguckt, natürlich ist ja auch nur ein Bruchteil dessen erhalten und es gab natürlich auch Werke, die sogenannten Dutzendmaler, wie man sie auch im Niederländischen nannte, die natürlich auch sehr viele Werke Dritt-, Viert-, Fünftklassiger Qualität geschaffen haben. Aber wir wissen aus Reiseberichten, dass selbst in einfachen Haushalten Zeiten überall Kunst hing. Also die Menschen waren sehr kunstaffin in dem Sinn, sie waren, lebten vom Auge, dass die Wahrnehmung, die Lust, die Augenlust.
Auch der Repräsentationsgewinn, der damit einherging. Ne?
Auch das
natürlich. Man zeigte, wer man ist.
Ja, und das war etwas, was auch Konversation betraf. Man lud Leute ein und zeigte seine neuen Ankäufe. Das weckte wieder Interesse, denn man konkurrierte natürlich auch da, genauso wie man zum Beispiel mit Bibliotheken konkurrieren konnte. Das war natürlich dabei. Und ganz wichtig, es gab ja jetzt nun auch eine ganz neue Schicht, die Bilder kaufte, eben nicht mehr nur der Adel, nicht mehr nur die Kirche, sondern das reiche Bürgertum, das eben sich damit auch messen wollte. Und die großen Sammlungen in den nördlichen Niederlanden, das waren Sammlungen reicher Regenten, reicher Bürger, die ihr Selbstbewusstsein und ihren sozialen Status dadurch natürlich auch zum Ausdruck bringen wollten.
Also unterm Strich könnte man sagen, die Unrast von Rembrandt, die Vergrößerung, die Expansion geradezu, der Umzug von Leiden nach Amsterdam, führt zu so etwas wie einer Kunstfabrik, einer Art Factory, oder das klingt ein bisschen abschätzig, so meine ich es gar nicht, aber zumindest aber auch zu etwas, was man heute vielleicht neudeutsch Self-Marketing vielleicht nennen.
Ja, darin war er perfekt von Anfang an, schon als junger Mann, der ja seine Selbstbildnisse vermarktete. Am Anfang waren es Studien, seine Experimentierfreude war enorm. Er suchte immer wieder nach neuen Bildlösungen, überarbeitete seine Werke mehrfach. Auch das ein Zeichen dieser kreativen Unrast. Also er fand sich nie mit einer Manier ab, die ihm möglicherweise vielleicht sogar mehr Geld eingebracht hatte. Wenn er dabei geblieben wäre, Porträtmaler in Amsterdam zu bleiben. Wer weiß, hätte er vielleicht seine Insolvenz irgendwann vermieden. Immer dann, wenn er Geld brauchte, kehrte er zum Porträt zurück. Aber das war eben nicht seine Herzenskunst. Er wollte Historienmaler sein, er wollte erzählen. Und dieses Bekanntwerden gab ihm die Freiheit, das zu entwickeln. Dazu gehörten auch eben diese Selbstbildnisse, die ihn berühmt machten. Jeder erkannte seine Gesichtszüge, er malte sie oft in seine Bilder und Radierungen hinein. Also das war sehr geschickt. Darin war er als junger Mensch offensichtlich schon sehr begabt und hatte seine Vision, wo er hinkommen wollte. Auch seine Signatur, die er in Amsterdam annimmt. Rembrandt, der Vorname, bei dem jeder an...
Vorher waren es drei Buchstaben nur, ne?
Vorher war es das etwas konservative Monogramm. Rembrandt, der Sohn des Harmen, Leiden kam darin vor, der Stolz auf die Heimatstadt auch. Aber dieses Rembrandt war natürlich eine Ansage. Michelangelo, Raphael, Leonardo, das sind die Künstler, die wir unter dem Vornamen kennen. Und zurückblickend muss man bewundernd sagen, er hat das alles eingelöst wie eine wahrgewordene self-fulfilling prophecy sozusagen.
Wissen wir, ob er selber ein unruhiger Typ war? Ich meine, man muss ja, wenn man so einen großen Laden leitet, um es mal sehr salopp zu sagen, muss man ja schon ein bisschen strukturiert sein.
Er war gewiss, er war ein anstrengender Lehrer. Wir haben Zeugnisse zum Beispiel von Samuel van Hoogstraten, einem seiner Schüler in Amsterdam, der selbst festhält, man saß da ohne daran zu denken, zu trinken, zu essen, damit man die Zeichnung auch auf jeden Fall so hinbekam, damit der Lehrer zufrieden war. Rembrandt selbst war überaus fleißig und diszipliniert. Ein früher Besucher in Leiden in seinem Atelier, Konstantin Heurens, stellt fest, da sei so eine schon Alterssattheit, eine Verbissenheit vielleicht im Positiven. Rembrandt sei allen jugendlichen Vergnügungen abhold gewesen. Damit meinte er wahrscheinlich Wirtshausbesuche, Reisen. Und er hat sich sogar schon Sorgen gemacht, dieser Konstantin Heurens, um Rembrandt, weil er immer nur sitzen würde. Die sitzende Tätigkeit würde schon erste gesundheitliche Probleme sichtbar machen. Wir wissen nicht, an was er da dachte. Aber er hat wirklich selber sehr diszipliniert und eifrig und fleißig gearbeitet. Und wenn wir sehen, seine Anfangswerke waren, weiß Gott, keine Geniestreiche. Er hat sich seine Kunst, seine wirkliche Meisterschaft auch hart erarbeitet. Und das gab er an seine Schüler weiter. Und auch da kann er im Grunde stolz sein, denn er hat viele große Namen hervorgebracht.
Sagt Anja Sefcik vom Wallraf-Richartz-Museum in Köln über Rembrandts Werkstatt in unserer Serie über Unrast. Und morgen hören Sie in dieser Serie die Violinistin Annette Reisinger vom Minguet Violinquartett.